Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Martin Maria Schwarz. Wir steigen ein in die Hörbuchzeit mit einem neuen Roman von Christoph Wortberg mit dem schlichten Titel Gussi. Bei unserem zweiten Hörbuch geht es um Geschichte. David Gran hat es damit auf die New York Times Bestsellerliste geschafft. Der Untergang der Voyager, einem Segelschiff, das 1740 in sein Schicksal auslief. Danach stellt uns Martin Maria Schwarz das Hörbuch Schlafen von Theresia Enzensberger vor. Und unser Jugendhörbuch ist heute für alle ab 14. Es geht um schwierige Familienverhältnisse und einen Unfall mit Todesfolge. Und all das gibt es natürlich auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek jederzeit abrufbar. Christoph Wortberg ist Schauspieler, Hörbuchsprecher und Drehbuchautor, unter anderem auch für den Tatort. Und sein neuester Roman heißt Gussi. Dorothee Meyer-Karweg, wie viel Tatort-Drehbuch steckt denn in diesem neuen Roman?
Ja, das ist definitiv kein Krimi, aber doch durchaus spannend. Wortberg beschreibt nämlich hier das dramatische Leben einer außergewöhnlichen Frau, nämlich von Gussi, der zweiten Ehefrau von Konrad Adenauer.
Von der hat man wenig gehört, zumal Konrad Adenauer in seiner Zeit als Bundeskanzler keine Frau an seiner Seite hatte.
Ja, das liegt daran, dass Gussi 1948 gestorben ist, das heißt also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Dann erzählen Sie uns ein bisschen mehr von Gussi Adenauer.
Gussi heißt eigentlich Auguste und ist das Kind von Ferdinand und Wilhelmine August Zinzer. Der Vater ist Rektor der Universität Köln und nach dem Tod von Konrad Adenauers erster Frau freunden sich Konrad Adenauer und Gussi an, was die Eltern von Gussi damals gar nicht so gerne gesehen haben.
Warum nicht?
Ja, Konrad Adenauer ist zwar Oberbürgermeister der Stadt Köln, aber er ist auch 19 Jahre älter und hat schon drei Kinder. Der Älteste ist nur 10 Jahre jünger als Gussi. Mhm. Und das ist damals wirklich gravierend, Zinzers sind protestantisch, Konrad Adenauer aber katholisch. Aber Gussi setzt sich dann durch, nimmt den katholischen Glauben an und die zwei heiraten 1919. Und beschrieben wird dann diese Zeit der Ehe, in der sie 5 Kinder bekommt, das erste starb kurz nach der Geburt, bis zu ihrem Tod dann eben im Jahr 1948.
Wie ist dieser Roman aufgebaut?
Ja, jedes Kapitel beginnt mit Zeilen aus Briefen, die sich Gussi und ihr Vater geschrieben haben. Die zwei stehen sich sehr nah. Der Roman beginnt insgesamt mit dem Ende. Gussi liegt im Bonner Krankenhaus auf dem Sterbebett und reflektiert ihr Leben. Und das Zusammenleben mit ihrem Mann, das gerade zu Anfang nicht einfach ist. Dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Claudia Michelsen.
Dass er nicht viel sprach, hatte sie von Anfang an gewusst. Dass sein Schweigen sie zur Verzweiflung treiben würde, nicht. »Warum tut er das?«, fragte sie ihren Vater. »Die Menschen sind, wie sie sind«, sagte er. »Vielleicht bin ich zu dumm für ihn. Du bist die klügste Frau, die ich kenne. Und wenn ihm das nicht reicht?« »Ich dachte, dir reicht da was nicht.« »Ich fühle mich wie in einer Wüste, Papa. Ich habe Angst zu verdursten.« »Dein Mann ist keine Wüste«, erwiderte er. »Und verdursten wirst du auch nicht. Du kriegst das hin, Gussi. Es wird dauern, aber du wirst es schaffen.« Ihr Vater hatte sich geirrt. Sie schaffte es nicht. Ihre Verzweiflung wuchs. Sie hatte eine Hilfe für den Haushalt. Es gab ein Mädchen für die Kinder, aber nichts, was für sie zu tun übrig blieb. Sie fühlte sich nutzlos und überflüssig. An den Vormittagen griff sie zu ihrer Geige. Doch egal, was sie spielte oder wie sie es spielte, das Einzige, was sie zustande brachte, war das mechanische Aneinanderreihen von Noten, seelenlos und ohne Klang. Als würde die Musik sie meiden. Sie ließ sich fallen und fiel ins Bodenlose. Und es gab nichts, das sie auffing. Am schlimmsten waren die Nächte. Die Dunkelheit ihres gemeinsamen Schlafzimmers, zugezogene Vorhänge, bleischwere Luft. Er schlief, die Kinder schliefen, das ganze Haus schlief. Nur sie nicht. Was waren Gedanken wert, wenn man sie nicht teilen konnte?
Das klingt nicht gerade nach einer einfachen Ehe.
Ja, die zwei sind schon sehr unterschiedlich und die lebenslustige Gussie braucht wirklich lang, um ihren Platz zu finden und sich dann auch zu emanzipieren. Das schafft sie dann aber und zweifelt dann auch nicht mehr an der Ehe. Und sie hat dann insgesamt 7 Kinder zu versorgen und übernimmt soziale und karitative Aufgaben und liest auch viele Reden von Konrad Adenauer gegen. Also da gab es dann doch schon einen guten Austausch zwischen den beiden.
Ein starker Einschnitt ist ja für Adenauer und seine Familie dann das Jahr 1933.
Ja, Konrad Adenauer gehört der Zentrumspartei an und macht aus seinem Widerwillen gegen die Nazis keinen Hehl. Und als die dann 1933 an die Regierung kommen, verliert er deswegen auch unverzüglich seinen Posten als Oberbürgermeister Kölns. Und nach dem Rhön-Putsch 1934 wird Adenauer sogar festgenommen. Und erst nach 2 Tagen kommt er erstmal wieder frei und kommt völlig erschöpft zu Hause an.
Am Abend saßen sie auf der Terrasse. Die Kinder schliefen längst. Sie hielt seine Hand. Vor ihnen erstreckte sich der Garten, friedlich und still. Die Schatten der Bäume hoben sich schwarz gegen den Nachthimmel ab. »Was haben die mit dir gemacht, Konrad?« Er ließ sich Zeit mit der Antwort. Seine Augen verschmolzen mit der Dunkelheit. »Sie seien mit ihm in einen Wald gefahren«, sagte er leise. »Eine Stunde oder länger hätten sie ihn in dem Glauben gelassen, sie würden ihn erschießen.« Er habe im Fond des Mercedes gesessen, bei laufendem Motor und auf seinen Tod gewartet. Dann, ohne jede Erklärung, sei der Wagen wieder losgefahren. Kurz darauf habe er sich in einem Verhörzimmer in der Prinz-Albrecht-Straße wiedergefunden. Später dann auf der Pritsche einer Kellerzelle. Alles ohne jede Begründung. »Warum tun die sowas?«, fragte sie. »Weil sie es können«, erwiderte er. Und das Schlimme daran ist, sie können es jederzeit wieder tun.
Ja, und das ist wirklich nur der Anfang. Adenauer muss sich dann in der Nazizeit zeitweilig verstecken und Gussie sich dann allein um die 7 Kinder kümmern. Dramatisch wird es nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat am 20. Juli 1944. Adenauer hatte Verbindung zu den Widerstandskämpfern. Auch wenn er jetzt nicht direkt beteiligt war, wird er erneut verhaftet. Er kann dann fliehen, aber nun wird Gussie vorgeladen und die Gestapo droht, ihre Töchter ins KZ zu bringen, wenn sie nicht den Aufenthaltsort ihres Mannes preisgibt. Und das tut sie dann. Die Töchter werden verschont, aber sie selbst kommt in Haft, wo sie dann versucht, sich selbst zu töten, weil sie sich ihren Verrat an ihrem Mann nicht verzeihen kann. Ja, 1948 stirbt sie dann und eventuell, man weiß es nicht genau, liegt das an den Spätfolgen des Suizidversuchs.
Das ist eine wirklich dramatische Lebensgeschichte. Mhm. Hier von Claudia Michelsen mit großer Ruhe gelesen, so mein Eindruck.
Ja, wenn Claudia Michelsen liest, dann hört man wirklich ganz gebannt zu. Sie versucht, auch die mitunter zu spürende Melodramatik des Ausdrucks ein bisschen abzuschwächen, was gut tut. Und sie liest, ja, eher so gefasst mit so einer bezwingenden Ruhe und Intensität. Und da spürt man so eine gebändigte Kraft und hat auch das Gefühl, der Person Gussie sehr nahe zu kommen.
Also die Frage, die wir uns ja immer bei so einem Roman stellen, wie viel ist erfunden und was ist historisch verbrieft?
Ja, also natürlich hat sich Christoph Wortberg an die klaren Fakten gehalten. Er hat aber, so schreibt er es selbst, einiges zeitlich verdichtet. Und Gussies Gedanken, ihr Seelenleben, das ist natürlich Fiktion, auch wenn er durch ihre vielen Briefe einiges über ihre Gefühle weiß. Ich dachte allerdings, dass er aus den Briefen zwischen Vater und Tochter zitiert hätte. Der Autor schreibt aber, dass die ebenfalls fiktiv sind, im Ton aber, ja, wie er schreibt, den Originalen entsprechen würden. Also, das ist jetzt keine Biografie, sondern ein Roman über eine durchaus beeindruckende Frau, die sich mehr und mehr emanzipiert, aber an der Schuld, die sie meint, in der Nazizeit auf sich geladen zu haben, zumindest sehr stark leidet.
Christoph Wortberg, Gussie. Gelesen von Claudia Michelsen. Eine MP3-CD, das sind 7 Stunden und 23 Minuten, kostet 24 Euro und ist bei DAV erschienen. Das Hörbuch kam auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Juni. David Gran ist ein preisgekrönter Journalist und Sachbuchautor und hat schon für die ganz großen Zeitungen geschrieben, wie The New Yorker, The Washington Post oder auch dem Wall Street Journal. Sein Buch Killers of the Flower Moon wurde von und mit Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio verfilmt, die sich auch die Rechte an seinem neuesten Bestseller The Wager gesichert haben. The Wager stand wochenlang auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste und schaffte es auf die Summer Reading List von Barack Obama. Der Untergang der Wager, so heißt der Roman auf Deutsch und ist nun als Hörbuch erschienen. Diese Wager ist ein Schiff, Dorothee Meyer-Karwick.
Ja, mit einem echten historischen Hintergrund und Teil eines Geschwaders der englischen Marine, die 1740 losgeschickt wurde nach Südamerika, um Schiffe der spanischen Flotte zu kapern und auszurauben. Insgesamt 6 Kriegs- und 2 Versorgungsschiffe mit ca. 2000 Mann.
Und diese Wager ging dann offensichtlich unter.
Ja, und zwar in der Nähe von Kap Horn, also der Südspitze Südamerikas, eine sehr gefürchtete Seestrecke. Und im Januar 1742 wird dann ein windschiefes Segelboot an die Küste Brasiliens gespült. Und da hören wir gleich mal rein.
Mit einer Länge von gut 15 Metern und einer Breite von 3 Metern war es ein gewöhnliches Schiff. Nur, dass es wirkte, als wäre es aus Holz- und Stoffresten zusammengestückelt und dann sich selbst überlassen worden. Die Segel waren zerfetzt, die Masten geborsten. Seewasser drang in den Rumpf ein, umgekehrt trat ein übler Gestank aus. Die Schaulustigen, die herbeigelaufen kamen, vernahmen befremdliche Geräusche. 30 Mann, bis auf die Knochen abgemagert, drängten sich an Deck. Ihre Kleidung hatte sich weitgehend aufgelöst. Die Gesichter waren hinter einem wirren, salzgetränkten Haarschopf verborgen, der an Seetang erinnerte. Einige waren so schwach, dass sie sich nicht auf den Beinen halten konnten. Kurz darauf tat einer von ihnen den letzten Atemzug und starb. Ein Mann jedoch, der die Verantwortung zu tragen schien, brachte die Kraft und den Willen auf, sich zu erheben und den Einheimischen mitzuteilen, dass sie zur Besatzung der gesunkenen Wager gehörten, einem Schiff der königlich-britischen Kriegsmarine.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Der Untergang der Wager von David Gran.
Es liest Tobias Kluckert, der sich ja vor allem als Synchronsprecher einen Namen gemacht hat.
Ja, und der mir hier sehr gut für diese Seefahrergeschichte gefällt. Er legt etwas Vorwärtsdringendes in die Stimme, klingt sehr maskulin, sehr rau, sehr kernig und das passt einfach hervorragend zu diesem Roman.
Kurz zurück zum Inhalt. Also der Untergang der Wager scheint zumindest für einen Teil der Besatzung, so wie wir es gerade gehört haben, gut ausgegangen zu sein.
Ja, aber dann, so 6 Monate später, landen 3 weitere Schiffbrüchige an der Küste Chiles, also auf der anderen Seite Südamerikas. Ja. Und die behaupten, die anderen 30 Männer seien Meuterer, die sich den königlichen Befehlen widersetzt hätten. Und jetzt stellt sich die Frage, wer lügt und wer sagt die Wahrheit?
Das klingt nach einer ganz schön spannenden Geschichte, so eine Mischung aus Krimi und Seeabenteuer. Wie erzählt David Gran diese Geschichte?
Ja, David Gran hat alle zur Verfügung stehenden Schriften durchgearbeitet und versucht, der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Texte und Berichte gibt es beispielsweise von diesen Männern. George Anson, der das gesamte Geschwader leitet, Leutnant David Sheep, der nach dem Tod des ersten Kapitäns zum Kapitän der Wager ernannt wird, John Byron, Offizier der Wager und dessen Enkel als Dichter Lord Byron dann bekannt wird, und John Balclair, ein britischer Seemann und zuständig für die Bewaffnung an Bord, der sich nach dem Untergang der Wager gegen Kapitän Cheap stellten. Sie alle erzählen das Seeabenteuer auf etwas unterschiedliche Art und Weise, jeweils aus ihrer Sichtweise.
Mhm. Wann und wo beginnen denn die Schwierigkeiten für die Wager?
Die ganze Reise des Geschwaders steht unter keinem guten Stern. Man kann damals kaum freiwillige Seeleute und Marinesoldaten bekommen. Viele Männer werden schlicht gezwungen mitzufahren und sind entsprechend wenig motiviert oder gar krank. Dazu kommen schwierige Navigationsmöglichkeiten im 18. Jahrhundert. Die Schiffe kommen also immer wieder vom Wege ab. Und außerdem grassieren Fleckfieber und Skorbut, die Pest des Meeres. Man wusste damals noch nicht, woher das kam, dass die Menschen so regelrecht verfielen auf den Schiffen, nachdem sie da einige Zeit auf See waren. Ja, und dann geraten die Männer in die schrecklichsten Stürme, gerade rund um Kap Horn. Und das Geschwader wird auseinandergetrieben, jedes Schiff auf sich gestellt. Und auch nachdem sie dann Kap Horn überwunden haben, lassen die Stürme einfach nicht nach. Und bei einem zerschellt die Wager dann in einem zerklüfteten Küstengebiet.
Der Bugspriet splitterte, die Fenster zersprangen, Holznägel flogen aus ihren Verankerungen, Planken barsten, Kabinenwände stürzten ein, die Decks brachen auf. Von unten her strömte Wasser ins Schiff, breitete sich von Raum zu Raum aus, füllte jede Ecke und jeden Winkel. Ratten liefen um ihr Leben. Die Männer, die zu krank waren, um ihre Hängematten zu verlassen, ertranken, bevor ihnen jemand zu Hilfe kommen konnte. In Lord Byrons Gedicht Don Juan heißt es über ein sinkendes Schiff: Ein Schauspiel gab's, so unvergesslich allen, wie eine Schlacht, ein Feuer und ein Wreck. Wie irgendwas, das wie mit Tigers Krallen bald Hoffnungen, bald Köpfe reißt hinweg. Dass die Wager es bis hierher geschafft hatte, grenzte an ein Wunder. Nun erwies sie denen, die auf ihr lebten, einen letzten Dienst. Zu unserem großen Glück steckte das Schiff zwischen zwei großen Felsen fest, notierte John Byron. Derart eingekeilt konnte die Wager nicht vollständig sinken, zumindest nicht sofort. Und als Byron auf den höchsten Punkt des Wracks stieg, riss der Himmel so weit auf, dass er über die Brandung hinaussehen konnte. Dort hinten, in Nebel eingehüllt, lag eine Insel.
Ja, und auf die können sich die Seeleute retten. Da sitzen sie jetzt dreckig, nass, ausgezehrt und können zum Glück einiges Material vom Schiff retten. Und bald bilden sich dann zwei Lager. Eines um Kapitän Cheap und eines um den Seemann Barclay. Cheap will unter allen Umständen seinen Auftrag erfüllen und die Spanier bekämpfen. Und Barclay und 80 weitere Überlebende, die wollen einfach nur noch zurück nach England, nach Hause. Und es kommt dann zu offenen Auseinandersetzungen. Die beiden Gruppen gehen getrennte Wege. Und nach Jahren kehren sowohl Barclay als auch später Cheap und Byron und wenige andere zurück nach England.
Es klingt zumindest für diese wenigen nach einem guten Ausgang der Seereise.
Naja, sie müssen dann sich alle vor dem Kriegsgericht verantworten. Und es geht dann darum, ob man nicht hätte verhindern können, dass die Wager auf dem Felsen zerschellte. Es geht um mögliche Meuterei durch Barclay und seinen Mann. Es geht aber auch darum, dass Cheap einen Unbewaffneten der Barclay-Gruppe einfach erschossen hat. Und wie das dann ausgeht, das wird nochmal sehr spannend erzählt.
Also ein rundum spannender Abenteuerroman.
Ja, man lernt viel dabei über das Leben auf damaligen Schiffen, über die gesellschaftlichen Hierarchien und man erfährt, wie sowohl die Cheap-Seite als auch die Barclay-Seite versucht, sich eben reinzuwaschen. Gran versucht, ihr Licht ins Dunkel zu bringen, zitiert eben aus Tagebucheinträgen, Logbüchern oder später verfassten Reiseberichten und macht dann klar, wo auch er an seine Grenzen stößt bei der Wahrheitssuche. Interessant auch, dass die Gestrandeten immer wieder Hilfe erfuhren durch Einheimische, die trotz ihrer großen Hilfsbereitschaft von den Engländern weiterhin immer verächtlich so als Wilde bezeichnet wurden.
Zum Schluss, es gibt Der Untergang der Wager als Buch und als Hörbuch. Was würden Sie empfehlen?
Ja, das ist schwierig. Es kommt auf die Situation an. Also ich finde den Interpreten Tobias Kluckert schon richtig gut. Bei ihm halten sich so Spannung und das Bewusstsein für das Dokumentarische sehr gut die Waage. Andererseits enthält das Buch auch Bilder und vor allem Kartenmaterial. Und das finde ich bei den etwas verworrenen Routen, die die Männer genommen haben, durchaus hilfreich.
David Gran, Der Untergang der Wager, gelesen von Tobias Gluckert. 9 Stunden und 57 Minuten gibt's im Download für knapp 22 Euro. Das Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Wie haben Sie denn heute geschlafen? Man muss sich ja nur mal im privaten Kreis umhören. Es sind die wenigsten im Arbeitsleben stehenden Menschen, die von sich behaupten können, überwiegend gut und ausreichend zu schlafen. Der Normalfall scheint eher schlechter Schlaf bis hin zu chronischer Schlaflosigkeit zu sein. Auch wenn es heute eine ausgeprägte Schlafforschung und Schlaflabore gibt und jede Menge Tipps und Mittelchen, um das Problem zu beheben, so sind Schlafdefizite immer noch kein großes Gesellschaftsthema. Warum ist das so? Und wie ist es gekommen, dass in unserer Kultur der Schlaf nur eine randständige Rolle spielt, obwohl mit ihm ein großer Teil unserer Gesundheit verbunden ist? Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger hat sich damit eingehend beschäftigt und ihren Text auch als Hörbuch eingesprochen. Martin Maria Schwarz hat sich das Hörbuch Schlafen für uns angehört.
Theresia Enzensberger ist selbst von Schlaflosigkeit betroffen. Nicht das Einschlafen ist dabei das Problem, sondern das Aufwachen in der Nacht und das Verharren im Wachzustand.
Meine Schlaflosigkeit ist ein Tunnel. Entgegen jeder Empfehlung von Experten der Schlafhygiene bleibe ich liegen, im Warmen, die Augen geschlossen. Ich komme nicht mehr an die Oberfläche. Eigentlich, so heißt es, soll man aufstehen, das Licht anmachen und etwas lesen, bis man müde wird. Diese Leute verstehen nicht, dass es draußen, vom Bett aus besehen, schrecklich kalt und hell ist und das Lesen außerdem nicht langweilig genug ist, um müde zu machen. Also bleibe ich liegen und starre mit geschlossenen Augen in den Tunnel.
Aber es geht Enzensberger in ihrem Essay nicht um sie selbst. Sie nimmt ihr Beispiel lediglich zum Anlass, das Grundsätzliche hinter dem Phänomen der Insomnie als verdeckte Volkskrankheit zu erkunden, durchstreift den Schlaf und sein Ausbleiben historisch, medizinisch, philosophisch, soziologisch, kulturell und auch erzählerisch. Als Gliederung wählt sie die verschiedenen Schlafphasen, die sie, auf den neuesten Stand gebracht, referiert. Aber das ist lediglich ein äußeres Ordnungsmuster, das für die Aufmerksamkeit beim Hören keine große Rolle spielt. Denn spannend wird es dann, wenn Enzensberger den Blick sowohl geschichtlich als auch gesellschaftlich weitet. So verweist sie darauf, dass es in der vorindustriellen Gesellschaft auch mal andere Schlafgewohnheiten gab, zum Beispiel den segmentierten Schlaf, also den Schlaf, der je nach individuellen Bedürfnis zu unterschiedlichen Tageszeiten vorgenommen wurde und nicht als kompakte Einheit allein der Nacht zugeordnet blieb. Noch entscheidender aber ist für Enzensberger das Image des Schlafs an sich. Weil ihm jeder wirtschaftliche und politische Mehrwert fehle, gäbe es auch keine schützende Lobby und in der Folge auch keine gesellschaftliche Wertschätzung. Statt als die entscheidende Quelle all unseres Tuns und Denkens gepflegt und gefördert zu werden, gelte der Schlaf als produktionshinderlich und vor allem derjenige als besonders stark und leistungsfähig, der mit wenig Schlaf auskomme und Schlafbedürfnisse zugunsten von noch mehr Arbeit zurückstellt.
Es ist ein Widerspruch, der sich hier auftut, zwischen dem mangelnden Raum für individuelle Bedürfnisse auf der einen Seite und der Individualisierung von Schlafproblemen auf der anderen, zwischen der Standardisierung des Schlafs und der Überzeugung, die Schlaflosigkeit Einzelner hätte nichts mit ihren gesellschaftlichen Umständen zu tun. Dieser Widerspruch ist ein Resultat des Dilemmas, in das der Schlaf kapitalistische Systeme bringt. Der Schlaf ist eine Leerstelle, eine nur begrenzt nutzbar zu machende phänomenologische Lücke.
Theresia Enzensbergers Essay führt viele interessante Aspekte zusammen. So kann sie schon anhand unserer Umgangssprache nachweisen, wie grundlegend negativ das Wort Schlaf konnotiert ist, wie positiv dagegen alles, was mit Wach und Erwachen und Erweckung in Verbindung steht. Sie kommt auf die möglichen äußeren Störfaktoren wie die Dauernutzung des Smartphones und den Druck von Social Media zu sprechen. Was bei ihr aber grundsätzlich ist, das ist ihre Kritik an der Dominanz der neoliberalen Wirtschaftsethik und ihrem Verhältnis zu physischen und psychischen Krankheiten, worunter sie auch Schlafstörungen und Schlaflosigkeit einordnet, zur Störanfälligkeit des Körpers im Allgemeinen. Von hier schlägt sie einen zunächst kühn wirkenden Bogen zur Corona-Pandemie, der aber je schlüssiger wird, je mehr sie die Rücksichtslosigkeiten gegenüber den vulnerablen Bevölkerungsgruppen offenlegt, die im Verlauf der Pandemie immer stärker zunahmen.
Mit der Impfung und der milden Variante des Virus kam dann der Zeitpunkt, an dem man die Vulnerablen wieder ins gesellschaftliche Dunkel verbannen konnte, wie ein unliebsames Gespenst. Auch für andere Menschen mit chronischen Erkrankungen oder altersbedingter Immunschwäche, die sich durch ein Dickicht an widersprüchlichen Empfehlungen kämpfen mussten, klangen die Entwarnungen wie Hohn. Die Grausamkeit bestand darin, dass es für einen kurzen Moment so aussah, als hätten wir alle dazugelernt, als hätte die Anerkennung der eigenen Verletzlichkeit und der anderer zu einer Art Zivilisationsfortschritt geführt. Damit sind nicht die klobigen, fantasielosen Interventionen des Staats gemeint, wie etwa Lockdowns und Ausgangssperren. Gemeint ist ein neues Bewusstsein. Masken und Ventilation als neue Kulturtechniken, von denen alle profitieren. Eine neue Aufmerksamkeit dafür, wohin man Infektionskrankheiten trägt. So könnte die Welt aussehen, wenn erkältete Menschen nicht durch einen Supermarktbesuch nebenbei den Tod anderer in Kauf nehmen. Stattdessen ist die Welt gefährlicher geworden. Der Hass auf die Schwachen hat sich verstärkt. Denn sie gemahnen an eine traumatische Zeit. Eine Zeit, die ebenso wie die eigene Sterblichkeit vergessen werden soll.
Das sind die sehr starken Passagen in Enzensbergers Ausführungen, die zugleich aber auch eine Schwäche haben. Sie wurzeln in ein und demselben Standpunkt linksideologischer und antikapitalistischer Weltanschauung. Wiederholt suggeriert sie, dass in unseren westlichen Gesellschaften weiter sozialdarwinistisch agiert werde, wir uns immer noch oder fortwährend im Kampf aller gegen alle befinden, bei dem bekanntlich nur der Fitteste überlebt. Das ist, was die politisch-sozialen Hintergründe des Schlafproblems angeht, nun wirklich ein fast schon strapazierend einseitiger Blick. Aber immerhin verhelfen ja diese Denkbahnen zu ihrem eigentlichen Plädoyer, den Schlaf als politische und soziale Gegenkraft zu erkennen und so auch neu zu bewerten.
Das Wort Erholung weist schon auf die zyklische Natur des Schlafs hin. Jede Nacht holen wir uns etwas zurück, was wir am Tag lassen, und jeden Morgen fangen wir erneut an. Der Schlaf setzt nicht nur die Arbeit aus, sondern auch Hierarchien. Er übermannt uns alle, auch diejenigen, die dabei helfen, die bestehenden Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Wir müssen keine neue, ikonografische, politische oder narrative Tradition entwickeln, um den Schlaf als positiven Ausdruck von Schwäche zu nutzen. Jeder Mensch gibt sich dieser Schutzlosigkeit nachts hin. Die Universalität der Erfahrung straft die Erzählung von der Unbarmherzigkeit als einziges Mittel zum Überleben, Lüge. Man muss nur das Glück haben, überhaupt schlafen zu können.
Und wie wirkt Theresia Enzensbergers stimmliche Darbietung? Denn schließlich ist sie als Autorin auch die Sprecherin ihres Essays. Theresia Enzensberger ist sicherlich keine professionelle Interpretin von Texten. Ihre Stimme nicht zwingend das, was man mit Wohlklang gleichsetzen würde. Aber darum geht es ja ausnahmsweise wirklich nicht. Sie hat ein Anliegen und dafür steht sie mit ihrer Stimme ein, glaubhaft und durchaus zugespitzt. Dass man sich daran auch gelegentlich schneiden kann, spricht nur für dieses Hörbuch.
Wir hatten einen Beitrag von Martin Maria Schwarz über Theresia Enzensbergers Schlafen. Gelesen von Theresia Enzensberger selbst. 2 Stunden und 20 Minuten in der ungekürzten Fassung sind als Download für knapp 12 € erhältlich. Das Hörbuch ist bei Roof Music erschienen. Und wir kommen zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Jugendliche ab 14 Jahren. Es ist der erste Roman von Juliane Pickel. Er heißt Krummer Hund. Dafür hat sie 2018 den Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg und 2021 den Peter-Hertling-Preis erhalten. Und dieser Roman Krummer Hund ist nun als Hörbuch erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, ein krummer Hund, so würde ich einen Menschen bezeichnen, der nicht recht mit dem Leben zurechtkommt und der auch nicht wirklich nett ist. Passt das?
Mal sehen. Also im Mittelpunkt steht der 15-jährige Daniel und der hat es aus diversen Gründen nicht leicht in seinem Leben und andere nicht mit ihm.
Aus mehreren Gründen. Was genau ist da los?
Das Wichtigste, der Vater ist vor 5 Jahren einfach abgehauen und hat sich in der kleinen Familie nie mehr blicken lassen oder auch von sich hören lassen.
Wie geht denn Daniel damit um?
Ja, er verarbeitet das, indem er den Vater immer wieder imaginiert und in Gedanken auch mit ihm spricht. Und er hat ein sehr enges Verhältnis zu seinem alten Hund aus dem Tierheim, den ihm der Vater mal mitgebracht hatte. Und die Geschichte beginnt jetzt damit, dass der Hund Ozzy beim Tierarzt eingeschläfert wird. Er hat überall Metastasen. Und ausgerechnet dieser Tierarzt bandelt dann auch noch mit seiner Mutter an, und zwar in der Praxis, als der Hund gerade gestorben ist. Daniel reagiert dann, wie er schon oft in Konfliktsituationen reagiert hat. Und da hören wir mal rein. Es liest Lennart Hillmann.
Es ist nicht so, dass ich diese Sachen tun will, aber da passiert was mit meinem Körper. Meine Mutter nennt es meine Anfälle, aber das hört sich irgendwie nach Asthma an. Manchmal kommt es ganz plötzlich, manchmal beginnt es langsam. Zuerst wird meine Brust ganz eng, so eng, dass ich denke, ich bekomme keine Luft mehr. Als würde mich eine riesige Welle unter Wasser drücken. Und dann öffnet jemand irgendwo in meinem Körper ein Ventil und aus dem strömt ein Gas aus, ein giftiges, heißes Gas. Und das verteilt sich nach und nach ganz still und leise in meinen Armen und Beinen und sammelt sich in meinem Bauch. Es ist so unfassbar heiß, dass ich denke, dass es mich von innen verbrennt. Und wenn jemand dann etwas Falsches sagt, oder eben genau das Richtige, oder auch einfach so, dann ist es, als würde ein Funke zünden und direkt unter meiner Schädeldecke gibt es eine strahlend helle und völlig geräuschlose Explosion. Alles wird ganz still und ganz hell. Der Himmel ist so weiß, dass er mich blendet und mein Kopf wird so groß und weit, dass die ganze Welt hineinpasst. Und ich bin plötzlich weg. Mich, Daniel, gibt es nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr in mir drin. Ich möchte am liebsten schreien, aber ich habe keine Stimme und von ganz weit weg sehe ich mir zu, wie ich Sachen mache, die ich gar nicht machen will. Und erst wenn ich zuschlage, wenn ich fühle, wie meine Faust auf etwas Hartes trifft oder wenn ich höre, wie etwas zerspringt, wie etwas kaputt geht, dann kann ich aufhören. Dann ist es vorbei.
Ja, aber vorher, da zerstört er dann das Rad einer Klassenkameradin, tritt Außenspiegel von Autos ab oder zerstört Zigarettenautomaten. Und diesmal ist es der Sportwagen des Tierarztes, den Daniel mit dem Autoschlüssel rundherum zerkratzt.
Also damit ist es wohl mit dieser beginnenden Freundschaft zwischen Tierarzt und Mutter vorbei, nehme ich an.
Na, der Tierarzt erweist sich als erstaunlich resilient und bemüht sich weiterhin um Mutter und Daniel.
Wir sprechen ja hier über einen relativ aggressiven Jugendlichen. Mhm. Die Stimme von Lennart Hillmann aber klingt so gar nicht aggressiv.
Ja, die Wutausbrüche sind ja nur die eine Seite von Daniel, der eigentlich ein ganz nachdenklicher und mitunter auch netter Junge ist. Und ich finde, Lennart Hillmann schafft diesen Spagat zwischen Verletzlichkeit und Wut sehr gut. Also wenn ein Wutanfall droht, dann hört man, wie sich Lennart Hillmann immer mehr so anspannt. Und ja, danach klingt er wieder fast kindlich.
Zurück zu Daniel. Mit 15 geht er ja noch in die Schule. Wie läuft's denn da?
Ach, schulisch geht es ihm wie vielen in der Pubertät. Er schafft's gerade so. Immerhin, Daniel hat einen guten Freund in der Schule, Edgar, der sehr gut malen kann.
Edgar malt manchmal ziemlich krasses Zeug. Die Navarro, unsere Kunstlehrerin, meint, dass Edgar wahnsinniges Talent hat und was daraus machen kann. Sie sagt, er sei ein Feingeist. Sie hat seine blutigen Sachen noch nicht gesehen. Aber kann schon sein. Edgar ist ein Künstler. Ich könnte auch gerne irgendwas richtig gut. Nicht Englisch oder Bio oder so. Etwas, das was ausmacht. Wenn Edgar einen Baum malt, dann guckt man da drauf und kann den Wind darin rauschen hören. Wenn ich einen Baum male, sieht das aus wie eine Wurst mit Blättern. Edgar ist mein bester Freund. Mein einziger, um ehrlich zu sein. An Edgar ist nichts so, wie es gehört. Seine Haare haben keine Frisur, seine Klamotten keinen Style. Mit seiner krassen Brille, den dürren Beinen und dem Gesicht, in dem irgendwie nichts so richtig da ist, wo man es erwartet, sieht er schräg aus. Eigentlich muss man sich immer wundern, wenn man ihn anguckt. Das mag ich. Manchmal sehe ich ihm zu, wie er malt. Manchmal hört er mir zu, wie ich mich über meine Mutter auskotze und über ihre Männer. Manchmal quatschen wir über jeden Furz, den wir lassen, und manchmal reden wir gar nicht.
Also dieser Edgar ist für Daniel schon richtig wichtig. Und gemeinsam haben sie ein Mädchen aus der Klasse auf dem Kieker, und zwar Alina von Wildern, genannt The Princess oder Princess Evil, Evil wie Teufel. Auch sie ist nicht ganz beliebt in der Klasse. Sie macht anderen in der Klasse gerne klar, dass sie dümmer, hässlicher oder ärmer sind als sie. Aber dann wird der drogenabhängige Bruder von Alina auf der Landstraße überfahren, Fahrerflucht. Und Daniel befürchtet jetzt, dass es der Tierarzt gewesen sein könnte, da dessen Auto einen Schaden am Scheinwerfer hat.
Na, das klingt ganz so, als würde aus der Teenager-Geschichte nun ein Krimi.
Ja, und als Leser und Hörer bleibt man unbedingt dran, weil man ja auch wissen will, was da passiert ist. Und im Fokus des Romans steht aber vor allen Dingen das Seelenleben von Daniel, den die Situation völlig aus der Bahn wirft. Er hat nämlich begonnen, diesen Tierarzt zu mögen. Dazu kommt, dass er und Alina sich annähern, was er seinem besten Freund Edgar nicht zu sagen traut, da sie doch gemeinsam immer so auf diese Alina geschimpft haben.
Das klingt jetzt nach einer sehr konfliktreichen Geschichte. Wie stimmig finden Sie das Hörbuch?
Ach, durchaus stimmig. Also man glaubt die Entwicklung von Daniel. Außerdem ist der Roman sehr spannend geschrieben. Er hat zudem auch erstaunlich witzige Stellen und ich musste ihn dann an einem Abend einfach durchhören. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Das Ende ist übrigens relativ offen, aber durchaus versöhnlich, was die Entwicklung von Daniel angeht. Und das fand ich ebenfalls sehr angenehm.
Juliane Pickel, Krummer Hund, gelesen von Lennart Hillmann. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von 6 Stunden und 40 Minuten und kosten 22 Euro. Das Hörbuch ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet und ist bei der Divan erschienen. Das Hörbuch kam im Juni auf den ersten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.